Heute Morgen blicken wir auch in die Bibel, wie immer. Das ist für uns alle gar nichts Neues. Und ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die ersten 14 Verse. Hier heißt es dann: Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie null, nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Und er spricht zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Da gürtete sich Simon Petrus, als er das hörte, sein Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf und Brot. Da spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf, zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja, tatsächlich, das Grab ist leer. Das war eine ganz schockierende Erfahrung, obwohl Jesus ihnen ja vorhergesagt hatte, dass er auferstanden werde. Das Grab ist leer, Petrus und Johannes haben es gesehen, aber so richtig war das noch bei ihnen nicht angekommen. Jesus ist Maria Magdalena erschienen. Die anderen Jünger haben ihn auch gesehen. Die Begebenheit mit Thomas, der noch so sehr lange zweifelte, ob das denn überhaupt möglich sei. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, das wissen wir hoffentlich alle miteinander. Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber so wie wir das verinnerlicht haben, war bei ihnen das damals dann noch nicht der Fall. Hier sieht es zunächst aus wie in einem Film aus alten Tagen. Da ist eine Fischerszene am See Genezareth, am See Tiberias, wie er hier genannt wird. Und Simon Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus, Johannes und noch zwei andere sind dort in dieser Szene dabei. Und Petrus führt wie immer das Wort und wie so oft und ergreift die Initiative: Ich will fischen gehen. Ja, das ist nicht das Schlechteste, wenn man das tut, was man kann. Und vielleicht auch die Finger davon lässt, was man nicht kann. Aber hier erwies sich das nicht gleich, dass er es kann. Das haben wir ja gerade gelesen, nicht? Und die anderen sagen: Ja, wir kommen mit. Ja, eine gute Idee. Wenn einer eine gute Idee hat, dann ist das wenigstens mehr als gar nichts. Und so geht diese Szene dort am See weiter. Zunächst mal sieht es so aus, als ob Jesus ihnen nie begegnet wäre. Sie unternehmen das, was sie früher gemacht hatten. Die letzten 3 Jahre, die sie die waren irgendwie ja, in tiefer Depression und Verunsicherung untergegangen, ausgeblendet. Und der Streifen, wenn wir hier im Bild des Filmes bleiben, der schon einmal abgelaufen war, vor rund 3 Jahren, dort auch am See Genezareth, ja, das zeigt hier ja ganz starke Parallelen zu dem, was schon einmal vorher geschehen war. Alles wiederholt sich hier irgendwie. Jesus knüpft noch einmal an die früheren großen Fischzug, wie er uns beschrieben wird, an. Ja, ist das denn die Möglichkeit, fragt man sich vielleicht, dass es eine Situation im Leben von Christen geben kann, wo eine große Verunsicherung eintritt, wo man wohl Christ sein kann, aber doch irgendwie der auferstandene Jesus, ja, nicht so greifbar und so leicht zu finden ist. Ja, wir können wissen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Klar, aber es bleibt so ein Erinnerungswissen gewissermaßen. Aber da geht dann etwas verloren und es bleibt irgendwie Theorie. Und an diesem Morgen und in dieser Nacht rechnen sie wirklich nicht damit, dass er wirkt auch jetzt bei ihnen, er es ja verheißen hatte. Das ist irgendwie nicht so in ihren Gedanken präsent. Alles nimmt seinen alten Gang, sie nehmen alles selber in die Hand. Ja, manchmal gleicht ein Christen- und Gemeindeleben dem auch irgendwie. Leider. Ohne dass da die spritzige Lebendigkeit des leeren Grabes so spürbar wird. Ja, wir wollen mitgehen. Eigentlich ist das Ganze hier so in dieser Szene eine Karikatur der Gemeinde. So kann das auch sein. Und so soll es aber nicht sein. Einer ergreift die Initiative und die anderen entschließen sich, ja, gute Idee, machen wir mit. Und so wird über irgendwelche Methoden und irgendwelche Dinge geredet und diskutiert, aber irgendwo ist das alles ohne das Feuer und die Kraft des Heiligen Geistes. Leider kann es so passieren. Keiner fragt so richtig auch in dieser Situation, was will eigentlich der Herr? Das sollte uns in erster Linie immer interessieren. Das, was wir jetzt tun, ist das gerade der Auftrag unseres Herrn? Oder machen wir hier nur Betrieb? Wenn ich es mal herunterbreche in unsere Zeit. Ich will fischen gehen. Ja, wir gehen mit. Einer fängt an zu resignieren und plötzlich findet er viele, die ihn begleiten. Das ist ansteckend. Resignation kann ansteckend. Sein Verhältnis, das Verhältnis von Petrus zu Jesus, das war nicht mehr so, wie es mal war. Denn da hat sich auch ja etwas von Schuld angesammelt in den Tagen, die davor so dramatisch und ereignisreich verlaufen sind. Dass er sich vielleicht gesagt hat, ja, mich kann der Herr nicht mehr gebrauchen. Ich habe versagt, total versagt. Und so können wir es auch vielleicht denken, ich habe versagt, so wenig erreicht, ich lasse die Mitarbeit in der Gemeinde sein. Total falsche Reaktion, total falsch, absolut falsch. Nein, wir sind berufen, Mitarbeiter Gottes zu sein. Und jeder ist brauchbar. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle und keine unbrauchbaren. Zwar mit sehr unterschiedlichen Begabungen und unterschiedlichen Befähigungen, aber wenn wir alle da ein feines Gespür dafür haben, dann werden wir auch den richtigen Platz finden, wo Gott uns gebrauchen kann und auch will und wird. Also in dieser Nacht fingen sie nichts. Ja, wir haben ja auch schon manche Gemeindeunternehmung gestartet und siehe da, es wurde nichts daraus. Tja, ist nicht so toll, nicht? Ja, dass ich mir auch schon manchmal vorkam, als ob ich mich in einem Club von Versagern bewege und da noch Verantwortung trage. Puh. Aber, ja, ihr Lieben, wir müssen alle eine Erfahrung machen, wie sie auch hier gemacht hat. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streite für uns der rechte Mann, den Gott hat auserkoren. Zitat aus Ein feste Burg ist unser Gott im Reformationslied von Martin Luther. Ja, sie waren alle in einem Boot, so wie wir auch gewissermaßen bildlich gesehen. Und sie fingen nichts. Ja, diese Erfahrung kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Petrus hatte gesagt, ich kenne ihn nicht. Ja, so heftig war es ja bei uns vielleicht doch nicht, dass wir so verleugnet haben. Aber naja, die Kraft zum Bekenntnis ist auch nicht immer so mächtig und stark, dass das gleich so spontan wirklich realisiert werden kann, wie er sagte, wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Tja, wie sagen wir heute so, große Klappe und nichts dahinter? Oder in dem Sinne etwa? Er hat es versucht, natürlich. Natürlich hat er es versucht. Ja, ich bin sogar der Auffassung, wir brauchen solche Tiefpunkte in unserem Leben in der Nachfolge Jesu, wo wir merken, dass da auf unserem Mist wirklich nichts wächst und dass das nicht gelingt, wo wir Punkte in unserem Leben vielleicht haben, wo alles irgendwie misslungen ist, was wir vorhatten und vorgenommen war, wo uns das Gefühl beschleicht, ja, mit mir ist eigentlich nichts anzufangen und gewissermaßen bin ich ein hoffnungsloser Fall. Und später fragt dann Jesus, ja, habt ihr nichts zu essen? Und sie müssen antworten, nein, nicht ein einziges Fischchen. Ja, wir haben auch schon Busevangelisation und alles Mögliche hinter uns gebracht und nicht ein einziges Fischchen gefangen, außer ein paar Eintagsfliegen. So kann das sein. Nicht ein einziges Fischlein. Ja, es gibt viele Fragen, die wir so in unseren Herzen auch tragen und wo wir auch gefragt werden, hast du ein bisschen Zeit für mich? Kannst du mich auferbauen? Verstehst du mich? Kannst du mit mir beten? Hast du Ermutigung für mich? Kannst du mir vielleicht sagen, wie es weitergehen soll? Ja, ohne Jesus müssen wir antworten, nein, ich habe nichts, ich kann dir nichts geben. Kein einziges Fischchen gefangen. Und ich sagte es eben schon, es ist wichtig, dass es solche Tage gibt in unserem Leben, solche Tiefpunkte, wo man gewissermaßen an sich selbst verzweifelt, damit man lernt, alle seine Hoffnung und alle seine Möglichkeiten in ihm, unserem Herrn und Meister, zu sehen. Da haben wir keine Ressourcen, ich jedenfalls nicht, sondern ohne Jesus bin ich nichts. Und weniger als nichts geht nicht, ne? Da ist wirklich dann gar nichts. Darum ist es heilsam, wenn wir mal merken, wir haben eigentlich von uns aus nur leere Hände. Wenn Gott sie uns nicht, dann bleiben sie leer. Es ist heilsam, wenn wir unsere Leere erkennen und vor ihm und auf seine Frage antworten müssen, nein, nichts. Damit wir verstehen, solange ich selber noch was bin und in mir Möglichkeiten finde und sehe, wo ich sage, ich bin reich und ich brauche nichts, da kann Gott mich nicht gebrauchen. Aber wenn ich mit leeren Händen vor ihm stehe und sage, Herr, wenn du jetzt nicht eingreifst und wenn du nicht hilfst, ja, dann bin ich geliefert. Dann bin ich verloren. Weil Jesus sich zu unserem Nein bekennt, dass er ja eigentlich auch weiß, dass es so ist. Ich meine, erst dann kann ich lernen, wirklich lernen, was Gnade ist. Dass da er eingreift, dass diese Gnade da ist, die von mir nichts verlangt, aber mir alles gibt. Das ist so großartig. Und dann in solchen Situationen können wir lernen, was Glaube ist, der nichts von sich, aber alles von Gott erwartet. Ja, als es Morgen war, stand Jesus am Ufer. Sie haben ihn nicht gleich erkannt, wie wir gelesen haben. In dem Augenblick, wo sie ihn zuerst erblicken, steht da nur ein Fremder am Ufer. Und es dauert eine ganze Weile, bis der Groschen fällt. Aber obwohl sie ihn nicht sehen, er ist da. Und so ist das mit uns auch. Wir sehen, aber er ist wirklich da. In seiner Treue, die wir ja immer wieder in der Bibel bezeugt bekommen. Er ist da, wenn ich nichts sehe. Er sah sie die Nacht über im Boot, wie auch früher schon bei dem Boot, das zu kentern drohte und bei anderen Situationen. Er sieht das alles, auch wo wir vielleicht in einer inneren Not gefangen sind, wo uns ein Problem beschäftigt, dass er uns sieht und nah ist und unserer Schwachheit auch beistehen will, da, wo wir an unsere Grenzen kommen. Die waren ja wirklich an einem Tiefpunkt der Resignation, der Verzweiflung. Ja, sie haben schon gedacht, sie sehen einen Geist und das kann nicht sein und das ist ja nicht möglich. Und sind wir jetzt alle irgendwie schon schizophren oder was ist los? Ja, da wo wir an unsere Grenzen kommen, da steht er am Ufer und wartet, nicht? Er steht dort bereit und zwar bereit, um uns liebevoll in Empfang zu nehmen. Bei ihm finden wir Geborgenheit, es könnte uns bei ihm geholfen werden, aber manchmal sind wir ja so sehr in unseren eigenen Gedanken beschäftigt, so irgendwie kreisen wir in irgendwelchen Problemen, dass das von uns gar nicht so wahrgenommen wird. Jesus jedenfalls steht da und wartet und er durchschaut die Situation, aber dann schließlich ergreift er auch die Initiative. Da ruft er dann ihnen etwas zu. Seiner niedergeschlagenen Schar ruft er zu, dass sie bekennen müssen, nichts gefangen. Und gibt ihnen einen Auftrag, werft jetzt das Netz erneut noch einmal aus. Und wie ruft er es ihnen zu? Ich finde, das ist eine sehr berührende Anrede. Dieser verängstigten und depressiven Schar ruft er zu, Kindlein. Eine Schar von Fischern, die eigentlich nicht so kindergartenmäßig drauf sind. Aber er spricht sie in dieser Weise an. So liebevoll, so verständnisvoll, diesen rauen Typen Kindlein nennt er sie. Aber so sind sie auch in Wirklichkeit in ihrer inneren Verfassung gewissermaßen in dieser Situation noch Jammergestalten, die hilflos sind, wie einer, der nicht mehr aus und ein weiß. Ja, Jünger Jesu und Jüngerinnen sind manchmal sehr, sehr hilflos. Eigentlich immer. Aber diese Hilflosigkeit, die wird uns nicht vorgehalten, sondern wir sollen fertig werden und dürfen fertig werden mit all dem, was uns bedrängt und uns irgendwie Probleme macht und Schwierigkeiten macht. So wie man Kindlein tröstet und aufrichtet und ihnen beisteht und sie in den Arm nimmt und verhätschelt und trägt und irgendwie betreut im wahrsten Sinn des Wortes und sie füttert und so weiter und so weiter. Ja, das alles ist ja die Art von Jesus, wie er in solchen Situationen, wo wir nichts gefangen haben, mit uns umgeht. Wo er da ist, auch im Blick auf unsere Anfechtung, unsere Versuchung, unser Versagen, unsere Schuld. Der auferstandene Jesus erkennt alle unsere Sorgen, Bedürfnisse, unsere Fragen und Kümmernisse. Die Not dieser Jünger hat er erkannt. Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Ja, wirklich, er kümmert sich um unsere Alltagssorgen. Er ist da und er weiß, welche ganz alltäglichen Dinge uns unter Umständen auch beschäftigen. Wo ein Problem liegt, ob es für die Jüngeren in einer Schule ist oder ob du Zahnschmerzen hast oder Kopfschmerzen oder auch in Corona-Situationen oder bei Arbeitsnöten, Lagen und Geldnöten und Kränkungen und Verletzungen und Schwierigkeiten von allen Ecken her können ja welche sein, von Nachbarn oder Kollegen oder was auch immer. Ja, warum haben sie nichts zu essen? Ich sagte es vorhin schon, sie sind auf eigene Faust fischen gegangen und das hatte keinen Erfolg. Jesus hatte ihnen ja einmal gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen, aber das hatten sie irgendwie verdrängt und vergessen. Habt ihr nichts zu essen? Und beschämt antworteten sie, nein. Aber einige Zeit vorher hatte er sie auch mal gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Nein, nie. Ja, da, wo Jesus bei uns ist, da wird kein Mangel sein. Und jetzt hatten sie Mangel, ihre Boote und ihre Herzen waren entsetzlich leer. Nun werft das Netz aber auf der rechten Seite aus. Und das taten sie dann genau dasselbe, wie sie eigentlich zuvor schon getan hatten, aber jetzt mit ganz anderem Erfolg. Jetzt waren sie ja im Auftrag von Jesus unterwegs. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Wenn wir in seinem Auftrag, im Auftrag des Herrn unterwegs sind, dann wird es auch gelingen. Eine klare Anweisung hatten sie jetzt und der Erfolg bleibt nicht aus. Sie fangen so viele Fische, dass das Netz zu schwer wird, dass es zu zerreißen droht. Ja, wo Gott seinen Segen ausschüttet, da gibt es ein anderes Problem. Dass das Netz zu zerreißen droht oder dass ein Gemeinderaum zu klein wird oder dass irgendwelche Dinge geschehen, die uns total auch wieder an die Grenzen der Möglichkeiten führen. Aber diese Art von, ich sage jetzt mal, Luxusproblemen, möchten wir ja alle eigentlich wohl gern erleben. Aber ja, hier ist vielleicht auch eine geheime Antwort. Sie fangen so viele Fische, Wahnsinn. Ja, es ist sonderbar. Man kann das Gleiche tun und es ist gesegnet. Und man kann das Gleiche tun und es ist nicht gesegnet. Es kommt auf den Auftrag an, der entweder dahinter steht oder nicht. Und dann tritt Johannes auf den Plan. Er war vermutlich der Jüngste in dieser Jüngergruppe überhaupt. Und von ihm heißt es manchmal, er sei der Jünger, den Jesus liebt. Auch beim letzten Abendmahl, wo eine beklemmende Situation eintrat, wo Jesus davon sprach, er werde verraten werden, dass keiner wagte, ihn zu fragen, wer das, dass Petrus den Johannes irgendwie anstieß und ermuntert.
Frag du.
Frag du. Also eine Liebesbeziehung zu Jesus führt dazu, dass man ihn schneller erkennt. Und so ist es hier auch. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, also Johannes, sagt zu Petrus, es ist der Herr. Das ist das Stärkste und Beste, was uns widerfahren kann und was uns geschehen kann. Diese Gewissheit ist wunderbar. Es ist der Herr. Er ist da. Er ist auferstanden, er lebt und er steht hier vor uns. Dort am Ufer. Boah, das ist der Durchbruch. Und Johannes tut eigentlich hier an Petrus einen sehr großartigen seelsorgerlichen Dienst, dass er gerade ihn aufmerksam macht, der am meisten Schuld irgendwie auf sich geladen hatte. Geflohen waren sie alle, aber die anderen Umstände am Karfreitag, ja, die haben den Petrus schon sehr, sehr, sehr belastet. Das kann ich mir gut vorstellen. Und Johannes hatte es sicher erkannt, dass Petrus die Begegnung mit Jesus als erster und als dringendster benötigt. Und dann hält ihn nichts mehr im Boot. Er springt raus über Bord und will nur noch zu ihm, zu seinem Herrn und Meister. Und er denkt nicht mehr an die Arbeit und an die Fische und an das Netz und weiß der Kuckuck, was alles sonst wichtig gewesen wäre. Und dass die anderen ihn brauchen und dass er jetzt nicht einfach aus dieser Situation einfach abhauen kann und so. Aber ach, das gefällt mir so sehr an ihm. Er wirft sich ins Wasser und nichts wie hin. Nichts wie hin, gar nicht zu stoppen. Er will als Erster bei Jesus sein. Sicher, es lag auch vielleicht ein bisschen in seinem Temperament. Wir lesen das ja auch am Ostermorgen, wo es quasi zu einem Wettlauf gekommen war zwischen Johannes und Petrus. Als die Frauen sagten, das Grab ist leer, da stürmten die los und waren nicht mehr zu bremsen. Ein Wettlauf fand dort statt. Und in dieser Situation jetzt, da hatte sich eine große Distanz aufgebaut zwischen Petrus und Jesus und auch, denke ich, eine sehr, sehr, sehr große Sehnsucht ist da in ihm gewachsen. Eine große Sehnsucht zu Jesus hin und mit ihm wieder ins Reine zu kommen. Und das lässt ihn so handeln und darum reagiert er sicher. Und ich möchte dich und mich fragen, zieht es uns in dieser Weise auch zu Jesus hin, dass wir alles liegen können, um möglichst schnell bei ihm, um ganz schnell zu ihm zu kommen. Insoweit wäre es gut, wenn wir dem Petrus gleichen. Alles liegen und stehen lassen. Jesus, mein Meister, mein Herr, mein Erretter, mein Heiland, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. So haben wir es vorhin gesungen. Und Jesus hat schon alles vorbereitet, dort am Ufer, als die erschöpften Fischer triefend nass aus dem Boot stiegen. Da brennt dort schon ein warmes Feuer. Und der Duft von gebratenem Fisch liegt in der Luft. Und da ist schon alles vorbereitet. Einige Fische schmoren in der Glut und sogar Brot liegt bereit. Wir sehen, die Jünger kommen in vorbereitete. Jesus kennt unsere Situation und er bereitet die Verhältnisse schon vor. Auf ein Happy End hin. Auf etwas, das wir ersehnen und worauf wir warten. Er steht am Ufer, ich darf es vielleicht mal so sagen, am Ufer eines jeden neuen Tages, am Ufer der Nacht. Und er hat schon vorbereitet. Er ist schon da. Er hat alles im Griff. Und schon morgens, wenn wir aufstehen, hat er alles vorbereitet, was uns an diesem Tag erwartet und auf uns. Bei jeder Veränderung, die irgendwie passiert, da, wo wir Veränderungen äußerer Art erleben, vielleicht eine neue Arbeit, ein neuer Wohnort, was auch immer, Jesus hat es vorbereitet. Er steht am Ufer von jedem schweren und schwierigen Weg und Problem. Er sieht alles und hat es vorbereitet. Und niemand von uns muss auf der Strecke bleiben, natürlich nicht. Jesus hat schon Fisch zum Braten, aber er bittet sie dann, gebt mir von euren jetzt Gefangenen auch welche. Ja, Gott ist auf unsere Fische nicht angewiesen, natürlich nicht. Aber er möchte gern uns einbeziehen mit unseren Dingen, die wir auch beitragen können im Reich Gottes. Er will uns als Mitarbeiter und nicht nur als Nutznießer. Und so erkennen wir, er hat zwar alle Möglichkeiten, aber er möchte, es ist so wie damals, wo er sagt, bringt es her. Und ich möchte es einmal so zusammenfassen, Jesus ermöglicht uns eine Zeit der neuen und der ersten Liebe. Ich denke, hier sie sich das auch von Herzen wieder so ersehnen und erwünschen. Eine Zeit der ersten Liebe. Denn in diese Frage mündet ja der weitere Verlauf dieser Geschichte, die ich weit gelesen habe. In diese dreimalige Frage und in diese zentrale Lebens- und Gewissensfrage und Herzensfrage, hast du mich lieb? Gott will nicht unsere Fische, nicht unser Boot, er will nicht irgendwas. Er fragt uns auch heute Morgen, hast mich lieb? Und die Glut des Feuers wärmt, und Petrus ist vielleicht noch das Feuer im Hof bei der Verurteilung und Gefangennahme erinnert. Da war auch ein Feuer, aber das ist dann ganz anders abgelaufen. Und hier ist es eine unbeschreibliche Liebe von Jesus, die nun sein Herz wärmt und es in neuer Liebe erglühen lässt zu seinem Herrn. Ja, das Feuer, über das wir am nächsten Sonntag hier hören und reden werden, das Feuer des Heiligen Geistes, das hier aktiv wird. Und Jesus bricht das Brot mit ihnen und erteilt ihnen den Fisch aus und er ist bei ihnen und er hat Gemeinschaft mit ihnen. Und so ist es auch in diesem Morgen, wie es an dem Abend der Verabschiedung war. Jesus hält das Mahl mit ihnen und nun, das war ein Abendmahl, Morgenmahl. Und dieser Morgen ist ein Aufbruch an neue Ufer und mit neuer Motivation und mit neuer Stärkung und mit neuer Kraft und Perspektive. Das wünsche ich jedem von uns heute Morgen hier, die wir hier zusammen sind und auch alle, die diese teilnehmen, das Feuer der ersten Liebe neu in uns erleben können. Gott segne uns alle reichlich. Amen, ja.